Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser Folge von Wirtschaft mit Weißbach. Wir sind komplett unabhängig und auch werbefrei. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihr Feedback und auch Themenvorschläge. Erreichbar bin ich und mein Team unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche ist mit Jörg Asmussen, dem Geschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Ich habe mit ihm über Naturkatastrophen und die großen Trends in der Versicherungswirtschaft gesprochen. Einmal wieder hat die Berichtssaison begonnen. SAP scheint und zieht den DAX nach oben. David Notacker, der Gründer des Logistik-Einhorns Sender, spricht mit mir über die Zukunft der Branche, elektrische Trucks und wann es wohl losgeht mit autonom fahrenden LKWs. Und die Investition der Woche ist Tesla.
Unser heutiges Interview.
Wie kaum eine andere Industrie ist die Versicherungswirtschaft von allen großen Themen unserer Zeit betroffen. Direkt durch den Klimawandel, Stichwort Naturkatastrophen, aber auch die Digitalisierung, der demografische Wandel und Themen wie geopolitische Risiken und die Sicherheit von Lieferketten sind Themen, die für die Branche relevant sind. Ich habe mit dem Geschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, gesprochen. Wir wollen über die großen Trends erstmal für die Versicherungswirtschaft sprechen, denn das ist ja für, sagen wir mal, die General Public oftmals mehr so ein Buch mit 7 Siegeln, was denn wichtig ist für die Versicherer.
Ja, Frau Weißbach, vielen Dank für die Gelegenheit. Was sind die großen Trends für uns Versicherer? Ich glaube, es sind 5 Ds, die uns betreffen. Das ist erstens die Globalisierung, zweitens dauerhaft höhere Zinsen, mit einem Fragezeichen versehen. Drittens Demografie, viertens Dekarbonisierung und fünftens dann Digitalisierung. Und um es mal im Schnelldurchlauf zu machen, die Globalisierung seit der Pandemie oder auch schon vorher hat es das gegeben, dass Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren, näher an den Heimatort legen. Das ist besonders auffällig, sag mal, im verarbeitenden Gewerbe, also Traditional Manufacturing. Bisschen weniger auffällig im Dienstleistungssektor. Aber das sehen wir und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Geschäft, beispielsweise in der Transportversicherung. Also Deglobalisierung ist ein Thema für uns. Zweitens, dauerhaft hohe Zinsen mit Fragezeichen, weil wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja Trends zu niedrigeren Realzinsen. Ein Treiber war da die Globalisierung, die eben günstige Waren und auch günstige Arbeit hervorgebracht hat. Die Frage, kommt das zum Ende? Produktivitätswachstum spielt eine Rolle bei niedrigen Zinsen und wir hatten eine alternde Bevölkerung, die einfach mehr sparte und dadurch niedrige Zinsen auch produzierte. Die Frage, dreht sich das alles um, haben wir dauerhaft höhere Zinsen? Das ist ein Fragezeichen, müssen wir beim Auge drauf halten, weil natürlich für unsere Kapitalanlage allein die in Deutschland tätigen Versicherer haben eine Kapitalanlage von 1.900 Milliarden Euro, ist das ein zentrales Thema, wo die Zinsen hingehen. Das dritte Thema, Demografie, betrifft natürlich unser ganzes Geschäftsfeld der Alterssicherung. Das ist eine wichtige Säule neben der gesetzlichen Rente. Und es betrifft uns auch natürlich selbst als Arbeitgeber. Weil in den nächsten 10 Jahren geht 1/3 unserer Beschäftigten regulär in Altersrente. Und die wollen wir zumindest teilweise ersetzen. Vierter Trend, der uns betrifft, ist Dekarbonisierung. Also der menschengemachte Klimawandel lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Er lässt sich vielleicht eindämmen. Und natürlich betrifft uns das im Kerngeschäft als Risikoträger. Besonders sind wir natürlich dann da vom Klimawandel betroffen. Es gibt mehr Überschwemmungen, es gibt mehr Stürme, es gibt auch mehr Schnee. Also wir verlieren die Mitte des Klimas. Die Extreme nehmen zu heiß, zu kalt, zu nass, zu trocken. Und das fünfte Thema ist, wie alle Industriezweige betrifft uns, der Trend zur Datenökonomie, sprich die Digitalisierung, und zwar in der ganzen Wertschöpfungskette. Das ist nicht nur irgendwie vorne eine fancy App zu haben, sondern das ist auch die Frage, kann man Risiken anders bemessen, kann man Prämien anders kalkulieren, kann man Daten anders auswerten, bisschen auch zu neuen Geschäftsfeldern, also kann man Cyberrisiken absichern. Das sind die 5 Trends, die uns als Versicherungswirtschaft betreffen.
Und ich würde hier gerne nochmal nachfragen nach dem Thema Naturkatastrophen. Denn wir sehen ja, wie Sie es ja auch beschrieben haben, überall auf der Welt, dass sie zunehmen, die extremen Wetterevents sozusagen nehmen zu. Was bedeutet das denn für die Versicherungswirtschaft? Ist das denn überhaupt noch versicherbar?
Also da sagt der Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbandes erstmal, das muss jede Versicherung für sich selber entscheiden. Aber wir gehen davon aus, wir haben da eine Prognose gemacht, dass die Schäden infolge des Klimawandels sich bis 2050 mindestens verdoppelt werden. Und es gibt ähnliche Ergebnisse von anderen Studien der London School of Economics oder der Swiss Re, die hier sehr forschungsstark ist. Also diese Schäden werden häufiger und sie werden größer. Und das wird natürlich in der Summe heißen, dass Versicherungsschutz gegen Naturgefahren teurer werden wird. Und es gibt heute schon Regionen der Welt, wo sich aufgrund der Klimafolgen das Angebot an Versicherung verringert. Bekannt sind Florida, wo es bei der Sturmversicherung der Fall ist. Es ist Kalifornien. Bei der Feuerversicherung ist es der Fall. Es gibt auch Teile von Australien, wo das auch der Fall ist. In Europa haben wir das nicht bisher zu sehen. Aber in der Tat ist die Frage, wie kann man den Klimawandel verlangsamen und wie können wir uns an ihn anpassen? Das ist beides. Manchmal wird das gegeneinander diskutiert. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wir müssen ihn verlangsamen und wir müssen uns anpassen. Und deswegen haben wir eben auch bei dem Stichwort Elementarschadenversicherung, also das ist die Absicherung gegen Naturgefahren, auch ein Konzept vorgelegt, das drei Elemente umfasst, die zusammengehören, nämlich Klimafolgenanpassung, Prävention, dann privater Versicherungsschutz und eben auch eine staatliche Vorsorge für den Fall eines katastrophalen Großereignisses. Also was uns alle betrifft, ist in der Tat die Prävention und die Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, um es konkret zu machen, möglicher Baustopp in Überschwemmungsgebieten, weniger Flächenversiegelung, ganz einfach in seinem Haus wasserdruckdichte Fenster einbauen, vielleicht keine Keller mehr bauen, die überflutet werden können. Auf seinem Grundstück auch Flächen vorsehen, wo Wasser abfließen und versickern kann. Das ist zum Teil relativ banal, aber das ist auch Anpassung daran, dass wir häufiger Starkregen in ganz Deutschland sehen werden.
Da passt es eigentlich ganz gut, über die Dekarbonisierung oder die großen Ziele im Grunde genommen der Vergrünung der Wirtschaft zu sprechen, welche Rolle die Versicherungswirtschaft denn da spielen wird.
Ja, das hat für uns Versicherer hat die grüne Transformation mehrere Aspekte. Es betrifft natürlich als erstes unsere Kapitalanlage. Wie gesagt, wir haben 1.900 Milliarden Euro Kapitalanlage. Dafür müssen wir 300 Milliarden jedes Jahr neu anlegen. Und das ist sicher der große Hebel, um die grüne Transformation, also die Finanzierung dieser Transformation, auch zu beteiligen. Wir stehen hier ganz klar als Partner bereit. Und wir sind beispielsweise gut geeignet, weil wir eben sehr langfristige Investoren sind, gut in illiquide Kapitalanlagen wie erneuerbare Energien, Windparks oder auch in nachhaltige Infrastruktur wie Stromnetze, Stromtrassen zu investieren. Also die Kapitalanlage ist sicher der bekannteste Aspekt der Beteiligung von Versicherungen an der grünen Transformation. Das zweite ist sicher die Zeichnung von Risiken, also was versichert man? Nicht, dass man, sag ich mal, dreckige Industrie nicht mehr versichert, sondern die Frage, wie hilfst du deinem Versicherungskunden auf dem Weg der Transformation grüner zu werden, sozusagen? Das ist ein interessanter Teil, wo man mit seinem Kunden arbeitet. Das machen analog Banken bei der Kreditvergabe auch. Und der dritte Punkt, der natürlich immer wichtig ist, weil man hier auch Glaubwürdigkeit zu Recht zeigen muss, ist der eigene Geschäftsbetrieb. Also die Frage, wo fliegt man noch? Wie reduziert man den eigenen CO2-Ausstoß? Wir haben uns für den Verband wie für den ganzen Sektor eben, seitdem ich hier bin, haben wir das neu gemacht, eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. Die beinhaltet halt alle drei Bereiche, Kapitalanlage, zweitens, was versichern wir, also das Underwriting technisch genannt und drittens auch den eigenen Geschäftsbetrieb für den Verband wie in den Versicherungsunternehmen. Und wir legen einmal jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vor, um zu zeigen, wo haben wir Fortschritte gemacht, wo müssen wir vielleicht noch besser werden und das diskutieren wir öffentlich auch mit der Zivilgesellschaft immer jeden November auf unserem Nachhaltigkeitstag.
wenn man über die Versicherungswirtschaft spricht, muss man im Grunde das Thema Insurance Gap, also die Lücke des Nichtversicherten, noch thematisieren. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Aspekte, die aber auch getrieben werden von der Transformation, in der wir uns ja gerade befinden. Vielleicht können Sie uns dazu kurz noch ein bisschen einen Überblick geben.
Sehr gerne. Ja, das Wort der englischen Diskussion ist ja Protection Gap. Ich glaube, das meint mehr eine allgemeine Schutzlücke, nicht nur eine Versicherungslücke. Das ist ein wichtiger Unterschied in der Diskussion. Und in der Tat gibt es diese Diskussion mindestens in drei Bereichen, soweit ich das in Europa überblicke. Der bekannteste Teil ist vermutlich die Absicherung gegen Naturgefahren. Darüber haben wir gerade eben schon kurz gesprochen. Das betrifft eben nicht nur den Versicherungsteil. Beispielsweise, wenn man auch zurückblickt auf die Katastrophe im Ahrtal und ganz grundsätzlich, öffentliche Infrastruktur ist zwar in Milliardenhöhe dort zerstört worden, aber die fallen eigentlich nicht unter das Protection Gap, weil die öffentliche Hand sowas immer in Eigenversicherung trägt. Also Straßen und Schulgebäude werden dann mit Steuermitteln wieder aufgebaut. Aber Protection Gap ist sicher da im Bereich Naturgefahren. Zweitens, er ist sicher da im Vorsorge- und Absicherungsbedarf für eine alternde Bevölkerung. Also sprich die Altersvorsorge. Die Frage ist, was kann die staatliche Rente, mal vereinfacht gesagt, leisten und welchen Teil muss ich privat absichern, ob das durch Lebensversicherung ist oder durch betriebliche Altersversorgung oder was auch immer. Das ist sicher auch in alternden Gesellschaften ein deutliches Thema, weil ja die Frage nach der finanziellen Tragfähigkeit der gesetzlichen Umlagesysteme sich eigentlich überall stellt, wo es die gibt. Und der dritte Teil, wo es, glaube ich, ein Protection Gap gibt, der auch diskutiert wird, ist der ganze Schutz gegen Cyberrisiken. Wie kann ich mich dagegen absichern? Wie betrifft das auch KMUs? Das geht ja bis hin zu Arztpraxen runter, wenn da jemand hackt und sensible Patientendaten bekommen kann. Wie kann ich mich dagegen schützen? Auch hier wieder Prävention, wichtiges Thema, aber auch dann natürlich die Versicherung, bis hin natürlich auch zur Absicherung von kritischer Infrastruktur gegen Cyberattacken. Also wir haben mehrere Arten von Schutzlücken sozusagen.
Schauen wir abschließend nochmal auf die Wichtigkeit der USA für die deutschen Versicherer. Die deutschen Versicherer sind ja eine der größten der Welt, die ja nicht nur in Deutschland operieren. Wie schlagen die sich denn im internationalen Wettbewerb?
Also ich glaube, man kann mit Stolz auch sagen, dass Versicherungen, die in Deutschland ihr Headquarter haben, einige wirklich globale Player sind. Das ist vielleicht sogar anders als bei anderen Teilen des Finanzsektors, die in Deutschland ihr Headquarter haben, um das mal höflich auszudrücken. Also wir haben globale Player im Versicherungsbereich, die in Deutschland beheimatet sind. Das gilt aber auch für Frankreich oder die Schweiz oder auch Italien. Also europäische Versicherungen sind global Mitspieler, sehr aktiv auf den Finanzmärkten, den Versicherungsmärkten. Und da spielen wir einfach sehr aktiv mit. Und deswegen haben wir auch bei globaler Regulierung eine starke Stimme als Europa im Versicherungsbereich. Die USA sind und werden es auch bleiben, absehbar der größte Versicherungsmarkt der Welt. Also relativ stabil, rund 40% des globalen Versicherungsmarktes liegen in den USA. Und sie sind, das wissen Sie, unverändert das Zentrum des globalen Finanzsystems. Dann haben sie eine dominante Rolle für Versicherungen wie im Finanzsystem insgesamt. Schon deswegen, also deutsche Versicherer schauen eben doppelt auf die USA. Einmal aus betriebswirtschaftlicher Sicht und einmal natürlich wegen der Politik und der Regulierung, die von den USA ausgeht. Insofern gucken wir in diesem Wahljahr besonders auf die USA, weil das für uns alle Konsequenzen haben kann. Also die Frage, welche Rolle spielt Klimaschutz unter einem neuen US-Präsidenten? Wir haben über Naturgefahrenversicherung gesprochen. Das ist ein ganz großes Thema für uns. Aber auch mehr politisch, welche Rolle werden die USA zukünftig in der NATO spielen? Also Verteidigung auch Europas und Europas Rolle hier. Das Thema gewinnt an Bedeutung. Auch jetzt springe ich mal zu Europa, wenn wir die neue EU-Kommission haben und das neue Europäische Parlament am Ende diesen Jahres. Also USA sind nach wie vor Zentrum des globalen Finanzsystems. Dennoch brauchen wir in all diesen Aspekten Finanzen, aber auch Verteidigung und anderes mehr Europa. Also Stichwort Kapitalmarktunion oder Ähnliches.
Vielen Dank, Herr Asmussen.
Ich danke Ihnen, Frau Weisbach.
Die Berichtssaison.
Christian Klein, der Chef von SAP, hat wirklich Grund zur Freude. Seine Strategie, voll auf KI und die Cloud zu setzen, zahlt sich aus. Der Umsatz ist um ein Viertel im ersten Quartal gestiegen und die Aussichten sehen rosig aus. Natürlich weht in der Branche ein harter Wind. Bei sogenannten ERP, Enterprise Resource Planning Lösungen, stehen die Waldorfer mit dem US-Giganten Oracle im Wettbewerb. Bei den CRM, also dem Customer Relationship Management Lösungen, ist es Salesforce. Der Finanzvorstand von SAP, Dominik Asam, hat auf Bloomberg die Wichtigkeit von AI noch einmal betont.
The advent of AI has clearly propelled the story of the transformation to the cloud to move our customers from their on-prem installations onto cloud, resulting in an uptick on a constant currency basis by 25% in our cloud revenues. Our more forward-looking so-called CCB, which is basically the 12-month ahead subscription revenues we've already contractually locked in, is even growing at 28%. That's a record growth. And all that is driven really by the core offering we have in the cloud, which is called the Cloud ERP Suite. That offering has actually generated in excess of 30% growth for 9 quarters in a row now.
SAP kooperiert mit NVIDIA beim Thema künstliche Intelligenzanwendung und sieht darin klar die Zukunft. Christian Klein, der Chef, hat dem Unternehmen eine Restrukturierung verschrieben, die mit dem Abbau von 8.000 Stellen einhergeht. Die Aktien von SAP haben erneut Rückenwind durch die guten Zahlen und den Ausblick erhalten.
Der Blick auf die Logistikbranche.
Diese Woche beschäftigen wir uns mit den traditionellen Branchen. Nach der Versicherungswirtschaft, die ja auch nur auf den ersten Blick langweilig ist, schauen wir uns nun die Logistikbranche an. Die letzten Jahre waren geprägt von Lieferkettenproblemen, Lkw-Fahrerknappheit und einer enorm hohen Nachfrage nach Frachtkapazitäten. All das hat natürlich dazu geführt, dass neue Player auf den Markt gekommen sind, teilweise mit viel Geld im Rücken. In den USA gab es Convoy mit Geld vom Amazon-Gründer Bezos, hierzulande gab es Instafreight. Beide sind mittlerweile allerdings pleite. Das Berliner Einhorn Sender hingegen wächst. Sich selbst bezeichnet die Firma als digitalen Logistikpartner im Lkw-Güterverkehr für Komplettladung und als führenden europäischen Spediteur, der den Zugang zu 1000 Lkws anbietet. Sender ist, wie eingangs angemerkt, ein sogenanntes Einhorn, ein Startup, das mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet wird. Ich habe mit dem Gründer David Notacker gesprochen.
Ihr seid ja ein sogenanntes Einhorn in der Startup-Branche in Deutschland. Es gibt davon ja nicht so viele. Wo kommt denn die Idee dafür her und was macht ihr eigentlich?
Also wir sind eine digitale Spedition mit einem Fokus auf LKWs. Klingt jetzt erstmal sehr komplex, aber ist eigentlich relativ einfach. Meiner Oma erkläre ich Sender als ein Uber für LKWs. Wir haben auf einer Seite große Kunden, die regelmäßig Ware von A nach B transportieren müssen, so wie Coca-Cola zum Beispiel. Und auf der anderen Seite kleine Frachtführer, LKW-Unternehmer, die 5 bis vielleicht 50 LKWs haben. Und wir bringen die zwei Seiten zusammen als Spedition und optimieren dadurch einiges, unter anderem die Leerkilometer, die CO2-Emissionen und optimieren dafür Sachen wie Kosten und auch Preise.
Ist eine blöde Frage, aber es hört sich nach einem relativ in Anführungsstrichen einfachen Geschäftsmodell an. Warum ist da nämlich vorher noch niemand drauf gekommen und wie kamt ihr denn zu dieser Idee?
Es klingt einfach, ist aber deutlich komplexer. Das habe ich auch in den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren gelernt. Die Idee kam, als ich in der Uni saß und ein Gruppenprojekt machen musste für BlaBlaCar, eine Mitfahrgelegenheit. Und da haben wir uns ja zum ersten Mal die Frage gestellt, was können wir sonst noch optimieren? Da sind wir relativ schnell auf Pakete gekommen, die vielleicht dann auch in die BlaBlaCars gepackt werden können. Dann haben wir schnell realisiert, dass das nicht so einfach ist. Und die Idee hat sich dann über 2 oder 3 Jahre weiterentwickelt. Und dann erst 2017 sind wir dazu gekommen, zu sagen, okay, LKWs sind deutlich spannender. Da kann man auch einiges optimieren. Genau, und deshalb erst seit 2017 mit dieser Geschäftsidee unterwegs.
Du hast es ja schon eingangs erwähnt, dieser LKW-Markt ist ja sehr zersplittert. Wie wird denn diese Idee angenommen, dass man auch quasi seinen eigenen LKW mit in so ein Sharing-Modell mit reinbringt?
Um das zu verstehen, ist wichtig erstmal zu erwähnen, dass die 5 größten Speditionen oder Logistiker in Europa auf Straße gemeinsam einen Marktanteil von 7% haben. Ich rede hier von DB Schenker, Kühne Nagel, DSV und so weiter. Also gemeinsam haben sie 7%. Auf der anderen Seite ist es wichtig zu verstehen, dass 70%, 7-0 aller LKWs, die man auf Autobahnen sieht, Unternehmen gehören, die weniger als 10 LKWs haben. Also ein sehr, sehr, sehr fragmentierter Markt. Und man muss auch sagen, dass Großkunden wie Coca-Cola meistens auch bevorzugen, dass sie mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten. Da haben sie ein bisschen mehr Flexibilität, verstehen die Preisdynamik auch besser. Und deshalb, wenn wir reinkommen, haben wir eine ähnliche Value Proposition im ersten Schritt wie die ganz Großen und können mit diesen ganz Kleinen dann auch relativ schnell zusammenarbeiten und diese Verbindung dann herstellen.
Wie hoch ist denn der Kostendruck gerade bei diesen kleineren Speditionen, aber auch bei den großen, gerade vor dem Hintergrund, dass elektrische LKWs ja deutlich teurer sind als die traditionellen?
Also Kosten sind immer ein großes Thema, weil die Margen in dieser Industrie sehr, sehr, sehr gering sind. Und deshalb kontrolliert jeder immer die Kosten. Und elektrische LKWs kosten 2- bis 3-mal so viel wie traditionelle Diesel-LKWs. Und deshalb müssen sich die kleinen Unternehmer die Frage stellen, warum sollte es einen dritten oder vierten LKW kaufen, der mehr kostet als die gesamte Flotte, ohne zu wissen, was ich dann am Ende wieder zurückbekomme, wenn ich den elektrischen LKWs nach 5 oder 10 Jahren verkaufen möchte, was es wirklich kostet, diesen zu fahren, zu operaten und ohne zu wissen, ob irgendjemand ein bisschen mehr zahlt dafür, dass ich es grün und elektrisch fahre. Und deshalb hat die Industrie gerade das große Dilemma. Es gibt LKWs, die jetzt an den Markt kommen, aber wenige, die wirklich Interesse haben, auch die Möglichkeit haben, elektrische LKWs zu kaufen.
Würdest du sagen, dass die ganze Dekarbonisierung von dem genau diesem Transportbereich im Grunde genommen sehr viel länger dauern wird, aufgrund dieser Problematik, die du eben geschildert hast?
Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis wir sehen, dass es in ganz Europa genutzt wird. Man sieht schon, dass im Norden von Europa schon die ersten Lösungen existieren, die wirklich funktionieren. Aber es muss passieren. LKWs haben immer noch einen riesengroßen Anteil an CO2-Emissionen. Der Verkehr insgesamt hat einen Anteil von ungefähr 20% und der ist seit 1990 von 13% auf 20% gestiegen. Und davon machen halt LKWs 1/3 aus, PKWs die restlichen 2/3. Deshalb müssen LKWs auch sozusagen mitmachen in der Dekarbonisierung. Und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, dass die ersten elektrischen LKWs an den Markt kommen. Die sind erst Ende letzten Jahres, diesem Jahr gekommen. Aber ich erwarte, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren da Vorsprünge sehen werden, wenn die Politik das Ganze auch unterstützt. Weil eine große Sache fehlt noch, um wirklich das zu skalieren oder elektrische LKWs zu skalieren, nämlich die Ladeinfrastruktur für LKWs. Und da fragen wir uns heute auch noch, wie schnell kann das gehen und wann wird das wirklich kommen?
Ein anderer großer Punkt beim Thema Zukunft von Transportation oder auch von genau dem Güterverkehr ist ja auch das Thema autonomes Fahren. Für viele ist das irgendwie sehr weit weg. Wie siehst du denn die Situation gerade bei den LKWs?
Eine End-to-End-Lösung, wo ein LKW an einem Lager losfährt, an einer Schule mit kleinen Kindern vorbeifährt und dann beim anderen Lager wieder ankommt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf der Autobahn, von Autobahneinfahrt bis Autobahnausfahrt, auf einer separaten Spur, die nochmal gesichert ist, autonome LKWs sehen werden. Ich glaube, das wird in den nächsten 10 Jahren kommen, nicht, weil die Technologie so große Sprünge machen wird. Schon heute sehen wir, dass autonome LKWs fahren und fahren können, auch täglich in Häfen zum Beispiel, komplett autonom. Der Grund wird sein, dass wir irgendwann in den nächsten 5 bis 7 Jahren aufwachen werden und dann ganz groß lesen werden, es gibt nicht genügend LKW-Fahrer und deshalb auch keine Milch in Supermärkten. Und das wird der Punkt sein, wo die Politik verstehen wird, oh, wir müssen hier was ändern. LKW fahren möchte eigentlich keiner mehr und deshalb unterstützen wir das autonome Fahren auf der langen Distanz, wie gesagt, von Autobahnauffahrt bis Abfahrt und somit auch ein besseres Leben dann zu ermöglichen für die Lkw-Fahrer, die dann noch älter sind. Heute Durchschnittsalter in Deutschland 48 Jahre. Die werden dann über 50 sein, wenn das kommt. Und dann können diese Lkw-Fahrer dann die Anhänger, die Trailer von der Ausfahrt dann zum Lager shutteln, jeden Abend zu Hause übernachten, jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit aufwachen. Und deshalb, glaube ich, werden wir autonome LKWs schon in den nächsten 5, 7, maximal 10 Jahren auf der Autobahn sehen.
Ihr seid ja quasi von einer Idee, die ihr aus dem Studium gehabt habt, zu, wie ich eingangs sagte, zu einem sogenannten Einhorn gewachsen. Wie stellt ihr euch denn international auf und wie ist denn der Wettbewerb in diesem Bereich?
Wir haben Büros und Unternehmen in 11 Ländern in Europa, sind organisch sehr stark gewachsen, haben auch ein paar Unternehmen übernommen, unter anderem Uber Freight. Uber hat auch eine Logistikabteilung und in Europa haben wir die gekauft. Und spätestens durch diese Akquisition, aber auch jetzt mit der Größe, die wir heute haben, mit 1000 Mitarbeitern, glaube ich, werden wir schon so langsam anerkannt als einer der größeren Logistiker, der in Europa auf Straße unterwegs ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Technologie, die wir entwickelt haben und wie diese Technologie benutzt wird, ist auch etwas, was viele Kunden von uns immer mehr schätzen und somit auch die Industrie langsam erkennt, dass es einiges oder einige Sachen verändern in der Industrie.
Ihr arbeitet ja auch mit den traditionellen Lkw-Bauern zusammen. Wie kommt das und welchen Sinn macht es für die?
Scania ist unser größter Investor und hat schon mehr oder weniger von Tag 1 uns unterstützt mit einem Investment, damals noch sehr klein. Warum macht es Sinn für die? Weil ihr Geschäftsmodell sich auch weiterentwickeln wird. Wenn wir jetzt mal diese autonome Zukunft wieder betrachten, die erst in 20, 30 Jahren passieren wird, wo dann, wie gesagt, ein LKW end-to-end autonom fahren wird, dann muss Scania und jeder andere LKW-Hersteller auch ihr Geschäftsmodell nochmal komplett neu definieren, neu erfinden. Heute verkaufen sie viele LKWs an diese ganz kleinen Unternehmen, die 50 LKWs haben. Diese LKW-Unternehmen werden ihr Geschäftsmodell auch weiterentwickeln müssen, weil sie ihre Daseinsberechtigung, so wie sie heute funktionieren, auch irgendwann nicht mehr haben werden. Warum? Einen autonomen LKW kann man nicht mehr kaufen als kleines Unternehmen. Eigentum bleibt entweder beim Hersteller oder beim Operator, speziell wenn Unfall passiert. Zweitens müssen diese kleinen Unternehmen keine Fahrer mehr einstellen. Und drittens können diese kleinen Unternehmen ihre Kosten auch nicht mehr optimieren, weil sie nicht mehr zum Nachbar gehen können, um das Öl zu wechseln. Das wird eine Hightech-Electric-Machine sein. Und deshalb muss auch Scania und, wie gesagt, alle anderen Hersteller ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und ich glaube, mit Sender hat Scania ja eine gute Chance, viel zu lernen, viel zu experimentieren, viel zu verstehen. Und deshalb haben wir auch gerade vor kurzem, vor ein paar Monaten, ein neues Joint Venture mit Scania gestartet, wo wir elektrische LKWs mit einem neuen Modell verkaufen oder vertreiben, ein Pay-Per-Use-Modell. Das bedeutet, dass diese kleinen Unternehmer nicht mehr 300.000, 400.000 Euro, so viel kostet ein elektrischer LKW, direkt am Anfang zahlen müssen oder direkt am Anfang finanzieren müssen. Aber mit dem Pay-Per-Use zahlen sie nur pro Kilometer und minimieren so das Risiko. Sie zahlen nur, wenn sie fahren. Und mit der Partnerschaft dann mit Sender können wir die Auslastung garantieren, zumindest am Anfang, damit, wenn ein kleiner Unternehmer einen elektrischen LKW dann sozusagen nutzt, zahlt er nur, wenn er fährt. Und wenn er fährt, hat er auch eine Ladung. Und das ist ein Beispiel, wie Scania zusammen mit uns neue Geschäftsmodelle testet, aufsetzt und jetzt auch dann skaliert.
Noch abschließend, was schätzt du, wie wird sich der Güterverkehr auf der Straße entwickeln? Denn wenn man sich die ganze Klimadebatte anschaut, müsste man ja denken, der geht zurück. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, dann sieht man, dass der gleichbleibend hoch bleibt.
Absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich was online bestelle, dann will ich es immer schneller haben. Also wenn ich jetzt einen Tag warte, dann fühlt es sich schon lange an. Und ich glaube, das wird sich auch nicht groß ändern. Und sobald wir, solange wir als Konsumenten auch immer diesen Bedarf haben, immer flexibler, immer schneller Sachen zu bekommen, zu transportieren, wird die Nachfrage für Transporte, speziell auf Straße, steigen. Ja, und deshalb sehe ich es als einzige Lösung, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch elektrische LKWs fördern müssen und Wege finden müssen, dass sie sozusagen immer einen größeren Anteil der Transporte dann transportieren.
David, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das Investment der Woche.
Die Investition der Woche ist Tesla, zumindest wenn man den Worten Elon Musks glauben möchte. In der letzten Zeit lief es nicht besonders gut für Tesla und erst recht nicht für den Aktienwert des Unternehmens. Seit Jahresbeginn sind die Aktien über 40% im Minus und seit einem Jahr immerhin auch noch über 12%. Der Grund, der stockende Absatz, immer wieder Rabatte und last but not least, Investoren glauben nicht mehr so sehr an die schnelle E-Wende bei Autos. Jetzt will Elon Musk das Ruder herumreißen. In einem Jahr sollen günstige E-Autos auf den Markt gebracht werden und damit natürlich die Nachfrage angekurbelt werden. Der Autoanalyst Jürgen Pieper erklärt, dass Musk es geschafft habe, die Fantasie der Investoren wieder anzuregen.
Ja, er hat es geschafft, dass man über die Zahlen sehr schnell hinweggegangen ist, die wirklich nicht gut waren, und hat es geschafft, die Fantasie anzuregen. So kann man es vielleicht jetzt auf einen Punkt bringen. Und da gab es eine Menge Argumente. Es gibt wahrscheinlich in Kürze schon dieses sogenannte Robotaxi, also ein selbstfahrendes Taxi. Es spricht dann von Robotern, die entwickelt werden sollen und tatsächlich auch von künstlicher Intelligenz. Wenn ich das Wort alleine 10-mal in meinem Vortrag verwende, dann gehen die Augen ja schon in der Regel auf. Dann sagt man, okay, was passiert da? Und er stellt sich wirklich scheinbar vor, dass er irgendwann auch die künstliche Intelligenz, die an Autos irgendwo angelegt ist, in Zukunft, dass die dann auch vermarktet werden kann, also weit über das Autogeschäft hinaus.
Elon Musk ist und bleibt, manche nennen es ein Visionär, andere sagen ein Spieler. Allerdings sind seine Versprechungen manchmal etwas verfrüht und vielleicht manchmal etwas optimistisch. Man muss also überlegen, ob man denkt, dass er dieses Versprechen halten kann und vielleicht dadurch sein Marktpotenzial enorm vergrößern könnte. Dass er Autos bauen kann, das wiederum hat er allen bewiesen. Ob das auch für günstigere Modelle gilt, das wird die Zukunft weisen. Für den Moment scheint es so zu sein, dass die Aktie von der sogenannten Fantasie profitiert, denn die Titel konnten am Tag der Ankündigung mehr als 10% zulegen. Damit Ihnen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind.